Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wir stehen oft im Leben vor Entscheidungen, wie wir mit einer, wenn ich diese Lebensentscheidung, was mache ich für einen Beruf, wen heirate ich oder nicht und so weiter, sondern in konkreten Situationen, wie reagiere ich auf das, was mir da entgegenkommt? Wie gehe ich mit dem um, was das Leben, sage ich mal, mir in den Weg oder auf den Weg legt? Kletter ich drüber, renne ich dagegen, laufe ich drumherum, baue ich was draus? Und diese Entscheidungen, die fordern uns immer wieder heraus, und ich glaube, die können sehr starke Folgen haben in unserem Leben, wie unser Leben sich einfach weiterentwickelt. Und wir sehen das, auch wenn wir mit unserer Reihe weitergehen. Wir haben ja diese Überschrift, Herr, lehre uns beten, und wollen aus Gottes Wort lernen, wie wir beten können und wo auch die Bibel und die Heiligen in der Bibel, Jesus und die Apostel, Schwerpunkte setzen, wofür sie beten. Schauen, stimmt das immer so mit unserem Gebetsleben überein oder gibt es da andere Akzente? Und wir haben schon einiges ja gehört in der Richtung. Heute wollen wir uns ein weiteres Gebet anschauen, und zwar diesmal nicht das von einer bekannten oder überhaupt namentlich genannten Personen, sondern ein Gebet, das aus der Gemeinde herauskommt. Und zwar in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Und das ist bei Luther auch überschrieben, das Gebet der Gemeinde. Als man sie, das sind Johannes und Petrus, ich sage gleich noch was zum Rahmen, als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie, die Gemeinde, das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden das Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Amen. Was war hier los? Wir sind in Jerusalem, relativ kurz nach der Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt und dem Pfingsttag. Und es ist Erweckungszeit in Jerusalem. Die Gemeinde, die ganz frisch am Start ist, wächst, und mit der Gemeinde wächst dann auch der Widerstand. Und Petrus und Johannes kommen gerade von einer Gerichtsverhandlung. Sie mussten sich vor dem Hohen Rat, dem jüdischen Hohen Rat, verantworten. Sie hatten einen Gelähmten geheilt und die Auferstehung Jesu von den Toten gepredigt. Und dafür mussten sie sich verantworten. Es wurde ihnen dann verboten, weiter zu predigen. Sie kriegten Predigtverbot, und ihre Antwort lesen wir ein paar Verse weiter vorne in 20 und 21 oder ab Vers 19. Da sagen Petrus und Johannes: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Sagen sie wohlgemerkt zu der höchsten geistlichen Autorität in Israel zu der Zeit. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Die Obrigkeit ist im Dilemma, sie wollen das irgendwie stoppen, aber die Stimmung im Volk ist doch sehr auf Seiten der jungen Gemeinde und es ist auch, sie können es nicht wegdiskutieren. Das versuchen sie auch nicht, dieser Gelähmte, der ist geheilt. Das Grab von Jesus war leer. Es gibt bis ins 17., 18. Jahrhundert ist niemand auf die Idee gekommen, zu behaupten, die Auferstehung war nur Einbildung und in Wirklichkeit ist Jesus im Grab verwest. Es gab von Anfang an wilde Theorien, dass irgendwer den geklaut hat, die Leiche oder so, aber das leere Grab ist eine historisch bezeugte Tatsache und so war es bezeugt, dass dieser Gelähmte jetzt rumsprang und sie konnten sie nicht stoppen. Und haben sie versucht, sie einzuschüchtern. Und die Antwort habe ich euch gerade vorgetragen. Wir können es gar nicht lassen, selbst wenn wir wollten. Aber wir wollen auch nicht. Also das ist schon, ja, und ich frage mich dann schon, also oft kann ich auch ganz anders. Ne? Ich kann auch einfach die Klappe halten. Das glaubt mir auch nicht jeder, dass ich auch mal nichts sage. Aber gerade wenn es ernst wird, wenn es geistlich ernst wird, ich glaube, dann können wir es oft lassen, zu reden von dem, was wir gehört haben, was wir empfangen haben. Aber diese hier konnten das nicht. Und das blieb nicht nur bei diesen beiden Helden Aposteln, sondern jetzt tritt die Gemeinde auf den Plan und die reagiert auf eine, ich finde, bemerkenswerte Weise, denn wofür beten sie? Sie beten nicht für Ruhe und Frieden. Sie beten nicht, dass sie in Ruhe gelassen werden. Sie beten hier noch nicht mal um Schutz. Was ja nicht verboten ist, dafür zu beten. Sondern sie beten, und da sind sie ganz auf dieses eine Ziel fixiert, sie beten, dass die Botschaft von Jesus Christus sich weiter ausbreitet. Das ist ihr Gebet. Gib deinen Knechten mit Freimut zu reden, strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen, im Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also damit er wieder die Ehre bekommt. Das ist ihr eines Anliegen. Und ich weiß nicht, was ich in der Situation beten würde und was ihr beten würdet. Ich finde es auch manchmal müßig, über sowas zu spekulieren, aber was bringt diese Christen dazu, so zu beten? Und was können wir von ihnen lernen? Das ist eigentlich meine Frage. Ja, waren das bessere Christen? Waren die Zeiten einfach anders? Hatten die weniger Alltagsprobleme? Waren die einfach mehr von Gott beschenkt und wir haben das halt nicht so empfangen? Das kann es ja nicht sein. Ich glaube, dass hinter diesem Verhalten, hinter diesem Gebet der Gemeinde eine ganze Reihe von Entscheidungen trifft. Und das ist mein Thema von eben. Diese Christen haben eine Reihe von Entscheidungen getroffen. Nicht unbedingt jede bewusst, oh, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Aber sie standen immer wieder an einer Weggabelung und sie konnten rechts oder links laufen. Und wo sie abgebogen sind, das hat den ganzen Unterschied hier gemacht. Und das sind Entscheidungen, vor denen wir auch immer wieder stehen. Und wir können auch so entscheiden wie diese Christen. Durch die Gnade Gottes ist uns das auch möglich, diesen Weg zu gehen. Und ich habe 5 Entscheidungen gefunden in diesen Versen. Deshalb hat meine Predigt 5 Punkte. Die sind aber nicht so lang wie gewöhnliche Predigtpunkte, damit wir auch durchkommen. Also die Entscheidung immer wieder, sie stehen an der Weggabelung, wofür entscheiden sie sich? Die erste Entscheidung, die sie treffen, und das ist eine Entscheidung der beiden Apostel hier, aber nicht nur von denen, Gemeinschaft statt Isolation. Petrus und Johannes werden auf die Straße gesetzt, weil es reicht nicht für den Haftrichter sozusagen. Und sie suchen sofort die Gemeinschaft mit den anderen Christen. Das ist das eine Bemerkenswerte. Das zweite Bemerkenswerte ist, die müssen sie anscheinend auch nicht lange zusammentrommeln, weil die sowieso zusammen sind. Also die beiden Apostel suchen die Gemeinschaft mit ihnen und die haben schon vorher die Gemeinschaft miteinander gesucht. Und wir können, wenn die Dinge hart werden, können wir immer in zwei Richtungen laufen. Wir können in die Isolation gehen und so wie ein verwundetes Tier, was sich irgendwo unter einen Busch verkriecht oder unter einen Schrank oder so, um da seine Wunde zu lecken, uns verkrümeln oder wir können die Gemeinschaft suchen mit anderen Geschwistern. Und ich glaube, es ist ein manchmal braucht man natürlich Zeit allein mit Gott, das meine ich nicht, aber es gibt eine Isolation, die letztlich dann tödlich ist. Und sie haben hier die Gemeinschaft gesucht. Und ja, es können Dinge sein, da kann Angst sein, da können Enttäuschungen sein, da können Verletzungen sein, die mich von der Gemeinschaft wegbringen wollen. Und dann ist es gut bewusst, wieder da einen Schritt auf die Geschwister zuzugehen. Und ich glaube, wir können erleben, und ich kriege das hier mal wieder mit, ich erlebe selber, wie wir uns gegenseitig dann auch tragen und stützen können. Und diese Christen hier waren wahrscheinlich zusammen, das lesen wir später, als Petrus mal wieder im Gefängnis sind. Er ist im Gefängnis und die Christen sind in einem Haus zusammen und beten für ihn. Das ist in Apostelgeschichte 12, da ist die Ironie dann, dann kommt ein Engel und holt ihn aus dem Gefängnis raus und dann klopft er da an der Tür und die kriegen einen riesen Schreck und denken, huch, ein Gespenst, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass das passiert, wofür sie gebetet haben. Das soll es ja auch geben. Aber hier sind sie auch zusammen. Und das ist die Entscheidung Gemeinschaft statt Isolation. Ich glaube, da ist eine Kraft drin. Die zweite Entscheidung, die sie getroffen haben, beten statt grübeln. Was passiert hier, als sie kommen? Die Apostel erzählen, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt haben. Ich vermute, sie erzählen auch, was sie geantwortet haben. Aber da bleiben sie nicht stehen. Es hätte jetzt vieles zu bereden gegeben. Wir müssen einen Plan entwickeln. Wie können wir jetzt weiter verfahren? Müssen wir Petrus und Johannes aus der Stadt schmuggeln? Wie können wir uns schützen? Müssen wir irgendwie die Fenster verbarrikadieren? Und das sind ja alles noch relativ konstruktive Vorschläge oder Gedankengänge, sage ich mal. Meistens oder häufig geht es ja noch auf einer ganz anderen Ebene. Wie konnte denn das passieren? Wer ist denn da jetzt schuld? Was ist da schiefgegangen? Musste Petrus wieder die Klappe so weit aufmachen? Ist wieder typisch. Wann kommen die wohl wieder? Kommen die heute Nacht oder kommen die erst morgen? Was könnte alles passieren? Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen sind solche Gedankengänge bekannt, die nichts lösen, aber die dich ganz schön auf Trab halten. Und diese Christen hier haben sich entschieden gegen dieses Grübeln und für das Gebet. Dieses Grübeln, wenn du um die Probleme kreist, du kannst die nicht abschnürgeln, sondern im Gegenteil, die werden größer, wenn du die immer umrundest. Aber wenn du sie zu Gott bringst, dann kommen sie in die richtige Relation. Dann denkt an das Bild vorhin mit der Stecknadel und dem Heuhaufen und wie groß ist Gott und wie groß sind meine oder deine Probleme. Damit will ich die nicht bagatellisieren. Wenn man selber gerade drin steckt, dann nützt einem das erstmal nicht so viel, aber dann ist es gut, sich zu erinnern, Gott ist größer und er hat die Dinge unter Kontrolle. Und zu ihm will ich gehen und zu ihm will ich rufen, beten statt grübeln. Und das ist eine Entscheidung, die muss ich immer wieder neu treffen, weil wenn ich mich so treiben lasse und in Leerlauf schalte, dann werde ich immer da zum Grübeln runterrutschen. Zumindest solange ich noch nicht geheiligter bin, als ich es jetzt bin. Eine dritte Entscheidung, die sie treffen, Gottes Wort statt Menschenweisheit. Jetzt, ja, was beten sie denn jetzt, wenn sie denn beten? Was können wir da lernen? Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Sie breiten nicht jetzt sofort ihre Not vor Gott aus. Das hat seinen Platz, natürlich. Aber sie tun es hier nicht. Sie sagen nicht, Gott, du musst das wissen, das ist alles ganz furchtbar schlimm, die haben die gefangen genommen und jetzt kommen die morgen wieder und was weiß ich. Nein, sie sagen, Gott, du hast alles gemacht. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Sie zitieren da so ein bisschen Jesaja, ein Gebet, was da vorkommt. Aber sie preisen Gottes Allmacht. Und sie, ja, Gott brauche ich nicht daran erinnern, wer er ist, aber ich erinnere mich selber daran, wer er ist, wenn ich ihn preise. Und ich ermutige mich selber in meinem Gebet. Sage, du hast die Dinge in der Hand. Du bist groß, du bist mächtig. Dir entgeht nichts. Und dann gehen sie zur Bibel. Und da lesen sie jetzt nicht einfach irgendwie einen Psalm, weil das irgendwie geistlich gut ist, wenn man die Bibel liest. Sondern sie zitieren den Psalm 2. in ihrem Gebet. Und das ist, ich habe neulich mal, hatten wir eine Predigt auch über Psalm 2, ein Königspsalm, der sich um den Messias, um Christus dreht. Ja, die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Gesalbten, heißt es da. Da ist zunächst mal der König von Israel gemeint, aber der Gesalbte, auf Hebräisch Hamashiach, auf Griechisch der Christus, das ist schon ein, da ist schon auch Christus drin. Und sie reden hier von Christus. Und was sie machen, wenn sie diesen Psalm zitieren, ich finde das ganz spannend, sie verankern sich selbst in Gottes Wort. Sie sagen sozusagen, wo kommen wir denn in dieser Geschichte vor? Vielleicht kennst du das, so von Bibelarbeiten. Du liest die Geschichte vom verlorenen Sohn und dann kannst du überlegen, ja, wo bin ich denn hier? Wer bin ich denn? Bin ich, ja, wir sind, wenn wir gut fromm sozialisiert sind, sind wir immer dieser Sohn, der jetzt wiedergekommen ist und dem der Vater um Hals fällt. Und vielleicht merkst du irgendwann, hoppla, ich bin ja vielleicht mehr der ältere Sohn in dieser Geschichte. Und Gott weist mich da zurecht. Also ich bringe mich sozusagen in Gottes Wort unter und schau, wo denn mein Platz ist, wo Gott mich denn sieht. Ja, und sie lesen hier Psalm 2 oder sie beten diesen Psalm und sagen, das ist ja genau das, was hier passiert. Warum toben die Heiden, also die Römer? Und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Völker, das wird dann hier genau das gleiche Wort genommen, ja, die Heiden und die Stämme Israels. Also die Völker Israels sozusagen. Und die Könige und die Fürsten, die Könige, Herodes und der Fürst, das ist Pilatus. Und sie erheben sich gegen den Herrn und seinen gesalbten Diener Jesus Christus. Das ist das, was hier passiert ist vor kurzem, bei der Kreuzigung von Jesus. Und jetzt bringen sie sich selber darin unter. Sie sagen, ja, und das ist ja auch unser Schicksal. Wir sind eins mit Christus. Und das merken wir nicht nur, wenn wir schöne Lieder singen oder eine schöne Gebetszeit haben, sondern wir sind eins mit Christus im Leiden. Wir werden verfolgt, so wie Jesus das gesagt hat. Wenn sie mich verfolgen, dann werden sie euch verfolgen. Und so sind wir auf eine ganz tiefe Weise eins mit ihm. Und deshalb finden sie sich wieder in diesem Psalm aus Gottes Wort. Wir sind mit seinem Leiden verbunden, sagen sie. Und mir ist wichtig, dass ihr das versteht, hier geht es nicht um irgendeine interessante Spekulation. Ja, was soll jetzt dieser Psalm da und warum ist das hier in der Komposition der Apostelgeschichte? Sondern hier geht es um die Frage, welchen geistlichen Sinn hat das, was ich erlebe? Und sie haben sich entschieden, nicht nach Menschenweisheit irgendwie die Gründe zu ergründen und die Ursachen zu erforschen. Das kann ja auch mal ganz hilfreich sein. Und manchmal kann man, ja, man soll auch nicht über einen Bibelvers draufbatschen, wo keiner drauf gehört. Aber sie fragen hier, wo ist Gott in der Geschichte und wo sind wir in der Geschichte? Wenn du in einer Notsituation steckst, was ist eigentlich Gottes, nicht nur, ich habe jetzt hier ein Problem, Gott, du musst mir helfen. Ja, dann ist Gott der also deine Sachen repariert, die du kaputt gemacht hast, ohne dass du fragst, wie bin ich da überhaupt gelandet, was ist hier überhaupt los? Auch was ist hier geistlich los? Ja, du hast irgendeinen Mist gebaut und jetzt musst du die Konsequenzen tragen und dann sagst du jetzt, Gott, musst du das reparieren. Nein, dann ist die Frage, ja, wo stehst du denn geistlich in der Geschichte? Vielleicht musst du umkehren an einer Stelle, vielleicht musst du neu dich Gott zuwenden oder vielleicht bist du tatsächlich jemand, der jetzt leidet um Christi Willen, weil du ihm gedient hast. Das ist wichtig, wie wir das geistlich einordnen. Und das erfahren wir auch nicht durch drüber nachdenken, sondern da kann Gottes Wort zu uns sprechen. Also wir lesen die Bibel nicht nur, um was über Gott zu erfahren, sondern auch um zu schauen, wo stehen wir denn. Und die Bibel spricht über unsere Berufung, die Bibel spricht über unsere Bestimmung. Die Bibel sagt dann natürlich nicht, du sollst jetzt nach Burundi gehen oder du sollst nach, keine Ahnung, Kölbe gehen. Aber sie sagt uns etwas über unsere Berufung als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, als Diener der Menschen, die in Not sind, als Menschen, die Boten des Evangeliums sein sollen. Und damit haben wir schon eine Weile zu tun und dann ist das die zweite Frage, ob das jetzt in Burundi ist oder woanders. Also die Bibel spricht über unsere Bestimmung. Sie spricht über die Schwierigkeiten, mit denen wir rechnen müssen. Da ist Gottes Wort sehr realistisch. Und die Bibel spricht aber auch über die Verheißung Gottes, dass er eben bei uns sein wird. Ja? Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern, das ist unsere Berufung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das ist die Verheißung. Und dann weiß ich, aha, ich bin jetzt hier in Burundi oder in Marburg, um das Evangelium weiterzutragen. Und jetzt komme ich auch hier vielleicht in eine schwierige Situation. Aber dann habe ich diese Verheißung, an der kann ich mich festhalten. Denn die ist ja gerade für Leute gegeben, die diesen Auftrag auch ausfüllen. Also, Gottes Wort statt Menschenweisheit. Da kriegen wir Orientierung für unseren Weg. Eine vierte Entscheidung, Sie sehen Gottes Plan statt heilloses Chaos. Gottes Plan statt Chaos. In Psalm 2 heißt es, die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Also auf Deutsch, sie schmieden Pläne, die in sich zusammenfallen. Weiter heißt es in dem Psalm dann, aber der im Himmel sitzt, lacht und er spottet ihrer. Ja, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen oder so. Hier geht es noch tiefer. Hier geht es noch tiefer in dem, was die Gemeinde hier betet. Sie sagt, die haben sich versammelt, Herodes, Pontius Pilatus und so weiter, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Huch. Diese Kerle führen letztlich Gottes Plan aus. Weil Gott souverän ist, weil Gott das ganze Universum in seiner Hand hält. Sind sie letztlich, dienen sie auch seinen Zwecken. Und Jesus sagt es ja selber über Judas, dieses muss geschehen. Das ist Gottes Plan in Ewigkeit, dass so die Menschheit erlöst wird, aber wehe dem, durch den es geschieht. Also Judas kann nicht sagen, oh ja, dann kann ich ja nichts dafür, oder ihr müsst mir ja sogar noch dankbar sein, dass ich Jesus verraten habe oder so. Nein, das funktioniert nicht. Die persönliche Verantwortung ist da. Und die ist bei Pontius Pilatus und Herodes und all den anderen da. Aber Gott hat einen größeren Plan in dem Ganzen. Versteht ihr, es geht hier nicht um eine Spekulation um Ursachen und wie ist denn das dann wirklich? Wenn Gott alles gemacht hat, dann kommt das Böse doch auch irgendwie von ihm und da hat er das jetzt möglich gemacht, dass Adam und Eva sündigen. Und ihr kennt solche Gespräche und da kann man sich wahnsinnig verheddern. Und haben Theologen 2000 Jahre lang schon versucht, irgendwie die Fäden auseinanderzukriegen. Und die Bibel spricht mit einer großen Fröhlichkeit darüber, dass Dinge vorherbestimmt sind. Dass Gottes Plan feststeht, dass vor Grundlegung der Welt feststand, dass wir seine Kinder sein sollen. Und dann spricht die Bibel auch mit großer Freude davon, dass Menschen Entscheidungen treffen und die Konsequenzen dieser Entscheidungen tragen müssen. Und die Bibel versucht nicht, das irgendwie zusammenzubinden und zu harmonisieren. Und dann lasse ich das auch stehen. Aber ich nehme diesen Zuspruch an. Ja, das ist ja nicht gesagt, damit wir irgendein philosophisches System uns basteln, sondern das ist uns zum Zuspruch gesagt. Das, was da passiert ist, das war kein Untergang. Da ist Gott nicht alles kaputt gegangen. Da stand er nicht vor einem heillosen Durcheinander, sondern er war in seinem Plan. Und vielleicht manchmal, dass ein Politiker irgendein Ziel verfolgt und kolossal damit scheitert und das Gegenteil erreicht, was er vorhatte. Und du kennst es vielleicht aus deinem eigenen Leben auch, in ganz kleiner Münze. Aber so war es nicht bei der Kreuzigung von Jesus. Und so ist es auch nicht da, wo die Nachfolger von Jesus verfolgt werden. Und so ist es auch nicht da, wo du in einer Notsituation bist oder jemand in deiner Nähe. Da hat nicht Gott die Kontrolle verloren, sondern er verfolgt seinen Plan. Und das heißt nicht, dass alles toll ist, was da jetzt passiert, aber das heißt, dass er regiert. Trotz allem und in allem. Und damit ist gesagt, in dem Leiden, in der Not, da kann Gott sich verherrlichen. Selbst da, wo es ganz dunkel ist, da kann er noch seinen Plan verfolgen. Und da, wo großes Leid und große Schmerzen sind, da kann er Hoffnung säen und etwas Neues schaffen. Und aus einem Zerbruch heraus wachsen Menschen in eine neue Berufung hinein. Und aus einem Krieg heraus haben wir in diesem Land erlebt, aus diesem fürchterlichen Krieg heraus, haben wir eine stabile Demokratie bekommen und können jetzt seit vielen Jahrzehnten in Freiheit leben. Und es gibt viele andere Beispiele, aber es ist so eine Glaubensrealität. Ja, wenn du in der Situation bist und dann sagt dir einer, ja, das wird schon so irgendwas gut sein. Ja, du wirst dann nochmal drüber froh sein, was da jetzt gerade passiert ist. Das ist meistens nicht das, was man gerne dann hören möchte und was einem sehr hilft. Aber es ist eine Wahrheit, an der du dich festhalten kannst. Wenn Paulus sagt in, das hier ist Apostelgeschichte 4,28 und in Römer 8,28 steht, dass denen, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das ist Gottes Plan. Er hat die Kontrolle, er ist souverän und daran können wir uns festhalten. Und darauf können wir bauen. Mein Gott, wenn ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was hier ist und alles zusammenbricht, du weißt noch, wie es weitergeht. Und du willst dich in dieser Lage verherrlichen. Und ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Und ich finde im Moment das alles ziemlich schräg und denke, du hast einen ziemlich schrägen Sinn für Humor, wenn das witzig sein soll. Aber ich will daran festhalten, dass du es gut machen wirst. Und da ist dieser Blindgeborene in Johannes 9. Und die Jünger wollen es genau wissen. Ja, wer hat gesündigt? Der selber oder seine Eltern? Und das war so ein theologisches Problem, weil er ja von Geburt an blind war. Und das heißt, entweder, dann müssen die Eltern schuld sein, aber dann wird die Sünde ja vererbt und das ist theologisch komisch. Oder der hat schon gesündigt, bevor er überhaupt geboren war. Das ist auch theologisch schwierig. Also irgendwie hatten die ein theologisches Problem anhand dieses Menschen, der da rumlief oder der da saß und bettelte. Und Jesus bringt ihren Blick zurecht. Er sagt weder noch oder er sagt nein, sondern. Das heißt, er gibt keine vernünftige Antwort auf diese Frage. Und er sagt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und manche machen daraus, aha, der war jetzt 38 Jahre blind, musste betteln, damit eines schönen Tages Jesus kommt und sagt, hurra, du bist jetzt geheilt und jetzt seht mal, wie toll ich bin. Und das ist ein ziemlich, ich weiß nicht, das ist ein ziemlich zynisches Bild, finde ich. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Sondern er sagt, ihr stellt die falsche Frage. Da kommt ihr nicht weiter. Wer hat da jetzt gesündigt und was ist da jetzt die Ursache? Sondern guckt doch mal, was jetzt Gott tun will in dieser Situation. Nein, ich streiche alles durch, was ihr gerade gefragt habt. Falsche Frage. Sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. Das ist der Punkt. Und in der Situation, in der du drin steckst, sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und dann bete doch. Natürlich kannst du beten, Gott, hilf mir hier raus. Aber vielleicht kannst du auch beten, Gott, verherrliche du dich in dieser Situation. Ich will sehen, dass deine Werke hier offenbar werden. Und ich werde dich preisen darüber. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Als Trostpflaster ist es zu billig, aber als Anker hält es trotzdem. Und die fünfte Entscheidung, die sie treffen, Offensive statt Rückzug. Jetzt geht es erst in die Fürbitte. Ist interessant, ne? Die sind in einer akuten Notsituation. Die haben ja nicht ihre wöchentliche Gebetsstunde und sagen, wofür beten wir denn heute mal? Sondern die sind wirklich in einer akuten Not. Denken, vielleicht stehen da gleich wieder irgendwelche Soldaten vor der Tür. Und jetzt beten sie. Und es ist wichtig, dass wir uns selber daran erinnern, wer Gott ist, wie Gott ist. Und dann kommen wir eben auch mit unseren Bitten, und mir fällt in so einer Situation, würde mir vieles einfallen, was man beten könnte. Und was beten die Christen hier? Sie beten um zwei Dinge. Sie beten um Freimut. Ein etwas altmodisches Wort. Gemeint ist nicht einfach Freiheit im Sinne von, wir dürfen das jetzt, Religionsfreiheit, sondern gemeint ist die innere Freiheit, zu predigen, was da auch kommen mag. So wie Petrus das eben schon gezeigt hat, wir können es ja gar nicht lassen. Also die Bereitschaft, die Offenheit, die Unerschrockenheit jetzt zu bekennen. Von der Obrigkeit sollten sie einen Maulkorb bekommen und der ist noch gar nicht festgeschnallt, dann geht es schon wieder weiter. Und sie beten, dass sie noch klarer reden können und noch lauter und noch deutlicher und noch besser gehört werden. Also nichts mit, wir verkriechen uns. Die Ironie in diesem Gebet ist, Freimut war bei den Griechen das Privileg der freien Bürger. Es waren ja in diesen griechischen Gesellschaften oft teilweise 90% der Bevölkerung Sklaven. Und die Freien, die hatten Freimut. Die durften sagen, was sie wollten, wann sie wollten und so. Und das beten die Christen hier, gib deinen Knechten, wörtlich deinen Sklaven, mit Freimut zu reden dein Wort. Wir sind Sklaven Christi und darin haben wir wirkliche Freiheit. Und dann auch die Freiheit, frei zu reden. Und dann beten sie, strecke deine Hand aus. Das Zeichen, Heilung und Zeichen und Wunder geschehen. Petrus und Johannes hatten gerade Ärger bekommen, nachdem sie diesen gelähmten Bettler geheilt hatten. Und jetzt beten sie gleich weiter um die nächste Heilung. Sie sind da irgendwie nicht belehrbar und das ist gut so. Sie machen das nicht aus Trotz, sondern um Jesus die Ehre zu geben. Ja, sie wollen nicht Zeichen und Wunder sehen, weil sie mal wissen wollen, wie das ist, wenn da einer so richtig aus dem Rollstuhl aufsteht, sondern weil Jesus verherrlicht werden soll. Zeichen und Wunder zeigen etwas von Gottes Macht und von seiner Herrlichkeit und von seinem Wesen. Er ist es, der überraschend kommt. Er ist es, der auf das Gebet seiner Kinder hin handelt. Und das sollen Menschen sehen. Und eben wie es bei diesem Gelähmten war, auch der Hohe Rat konnte das nicht leugnen, dass der geheilt war. Gut, heute sagt man dann auf Lateinisch, das ist jetzt eine Spontanheilung und wir wissen nicht genau warum, aber das klingt dann irgendwie wissenschaftlich. Man kann das alles irgendwie wegerklären. Aber wer irgendwo bereit ist, es wahrzunehmen, der wird eben ins Nachdenken kommen. Und das war immer so, dass Zeichen, das Wunder, das Heilung Türöffner waren für die Botschaft von Jesus. Wir suchen nicht die Wunder, wir suchen Jesus. Aber diese Wunder, die können auf Jesus hinweisen, die können ihn noch größer strahlen lassen. Und das ist die Erfahrung in der Erweckung in China zum Beispiel, ist fast jeder, der da Christ geworden ist, hat seine Bekehrung irgendwas mit einer Heilung zu tun. Bei ihm selbst, bei seiner Familie, die Mutter ist geheilt worden oder so. Und das bringt Menschen in großen Scharen zum Glauben. Oder in der islamischen Welt kommen viele Muslime zum Glauben aufgrund von Visionen, von Träumen, von übernatürlichen Begegnungen mit Jesus. Also eine starke Kraft dabei wohl. Ich weiß nicht, bei uns, in unserer Gesellschaft, die Leute sind sehr abgeklärt, so versuchen das dann alles irgendwie einzusortieren. Aber ich glaube auch bei uns, viele Menschen, die werden eher bereit sein, sich darauf einzulassen, wenn du sagst, ich möchte gerne für dich beten, als wenn du sagst, ich möchte dir jetzt gerne den göttlichen Heilsplan erklären. Oder ich gebe dir mal ein Traktat. Und also ich habe das hier und da, ich traue mich auch noch zu selten, aber erlebt, wenigstens sagen die Leute, das kann nicht schaden. Oder lassen sich mal drauf, oder ich sage ja, du sagst ja, ich möchte gern für dich beten, na, oh ja, danke schön. Und dann legst du die Hand auf, also wie, was jetzt? Denken dann vielleicht zu Hause irgendwann. Aber da kann Gott Großes tun. Und ich weiß das von Gemeinden, die das sehr intensiv machen, auch auf der Straße, einfach Leute anzusprechen, darf ich für sie beten. Und die erleben, dass Menschen wirklich berührt werden. Also Spiritualität ist in. Und da, wo Menschen da berührt werden, ich denke, da werden sie auch bereit, auch auf Weiteres dann zu hören. Also dieser Blindgeborene in Johannes 9, der hatte noch nicht das Evangelium verstanden, aber der hat dann den Leuten gesagt, ich weiß nicht, wer das ist. Ich mische mich da in die theologischen Diskussionen nicht ein, aber ich weiß eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das hat er auch jedem erzählt, der es nicht hören wollte. Und das hat eine Kraft. Also, dieses Gebet um Freimut, auch dieses Gebet, dass Gott übernatürlich handelt Offensive statt Rückzug. Dazu will ich sagen, Vorsicht, Abwägung hat ja haben ihren Platz. Also es ist nicht besonders heilig, sich immer besonders in alle Nesseln zu setzen. Wie du wem bei der Arbeit, wie viel von Jesus wann erzählst, da macht schon Sinn, da mal drüber nachzudenken, was da einfach eine angemessene Form ist, die auch Leute annehmen können. Aber es gibt eben Situationen, wo wir Farbe bekennen müssen, wo es nicht um eine Stilfrage geht, sondern wo es darum geht, bekenne ich mich zur Wahrheit oder nicht. Und dann ist eben Offensive dran und nicht Rückzug. Es geht darum, dass ob hier die Apostel, ob die Gemeinde, ob wir, ob du, ob ich dem Evangelium treu sind. Und dann geht es nicht los mit Aktionismus, sondern Herr, schenk uns Freimut, dass wir reden können. Und dann muss natürlich dann auch Hände und Füße kriegen. Also, das ist hier das Gebet der Gemeinde. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist das Gebet dieser Gemeinde und das ist ein Gebet, was wirklich nach Gottes Herzen ist. Und in diesem Gebet hier in Apostelgeschichte 4 spricht Gott selber das Amen mit einem kleinen Erdbeben und indem er diese Bitte sofort erhört und sie fangen an zu predigen. Und das nicht gemeint, dass sie sich dann gegenseitig anpredigen, sondern dass sie losziehen und das weitertragen. Und vielleicht geht das nicht immer so schnell wie hier. Aber wir haben einen großen Gott und wir dürfen mit großen Dingen rechnen, wenn wir ihn so bitten, wie er uns gelehrt hat. Amen. Herr, wir danken dir, dass du groß bist und dass du herrlich bist und dass du mächtig bist. Und danke, dass du uns daran erinnerst, dass du in jeder Situation die Dinge unter Kontrolle hast. Dass sie dir nicht entglitten sind. Und dass du eingreifen kannst und dass du eingreifen willst. Und dass du in jeder Situation dich noch verherrlichen kannst und auch dich verherrlichen willst. Und dass wir dadurch Grund zur Freude haben werden. Herr, ich bete für mich und ich bete für uns als Gemeinde, um diesen Freimut, um dieses alte Wort zu gebrauchen, dass wir nicht auf der Leitung stehen, dass wir nicht über unsere eigene Zunge stolpern, ja, wenn ein klares Bekenntnis gefragt ist. Dass wir uns nicht das Hirn zermartern, wie wir das jetzt alles sagen, sondern dass wir uns fröhlich zu dir bekennen. Und dass wir erfahren, dass du uns dabei leitest, dass du uns die Worte gibst. Und wir beten auch, ja, dass du wirklich deine Hand ausstreckst, auch heute, auch hier in Deutschland, auch hier in Marburg, und das Zeichen und Wunder geschehen. Und dass du dich darin verherrlichst. Und wir haben das überhaupt nicht in der Hand. Wir können es wirklich nur erbitten und erwarten, dass du handelst. Aber wir beten, Herr, dass du mächtig dich erweist und dass dein Name groß wird und dass viele Menschen dich erkennen als der du wirklich bist. Dass du falsche Bilder, die Menschen sich gebaut haben von dir, vom Glauben, von sogenannter Religion, dass du diese Bilder zerschmetterst. Und dass du strahlend und herrlich voller Gnade und voller Wahrheit erscheinst und sichtbar wirst für Menschen. Und dazu willst du diese Gemeinde gebrauchen, gemeinsam mit all deinen Kindern in dieser Stadt. Und dazu erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Und dazu segne du uns, ein mächtiger Gott. Amen.